Die gewöhnlichen Menschen. Agha, Sünden. Viplavaha, umwälzend. Jasmin, in welchen? Pratishlokam, in jedem Vers. Abadavati, unregelmäßig abgefasst. Api, trotzdem. Namani, transzendentale Namen und so weiter. Anantasya, des unbegrenzten Herrn. Jashaha, Herrlichkeit. Ankitani, schildern. Yat, was. Shinvanti, hören. Gayanti, singen. Grinanti, nehmen an. Sadavaha, gereinigten Menschen, die aufrichtig sind. Übersetzung. Literatur hingegen, ich muss noch erklären, dort ist eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Nicht, dass ihr euch wundert, was dieser Ton im Hintergrund macht. Allerdings überlege ich mir, wo das Shiromani, wie wir dann produzieren können. Du hast zwei Devotees, für die du übersetzt. Würde ich vielleicht vorschlagen, weil sonst eine Atmosphäre der Ablenkung entsteht. Oder wir brauchen nicht mal eine Box, glaube ich, sondern können ihn einfach dort, dass dir eine Kapsel so laut wie du möchtest sprechen und wir so konzentriert, wie wir wollen, zuhören. Könnt euch ja noch bequeme Kissen mitnehmen. Wenn du dann mit dem Schalltrichter in die dir bekannte nördliche Richtung sprichst. Gut, die Übersetzung noch einmal. Literatur hingegen, die die transzendentale Herrlichkeit des Namens, des Ruhms, der Gestalt, der Spiele und so weiter, des unbegrenzten höchsten Herrn beschreibt, ist eine transzendentale Schöpfung, die entstand, um eine Revolution im gottlosen Dasein einer irregeleiteten Zivilisation einzuleiten. Solche transzendentalen Schriften werden, selbst wenn sie nicht ganz korrekt verfasst sind, von geläuterten, völlig rechtschaffenen Menschen gehört, gesungen und angenommen. Dies ist ein Text, der im Grunde genommen in verborgener Art und Weise Srila Prabhupada bekannt, also einleitet. Ich werde da gleich nochmal den vorlesen, aber jetzt zur Erläuterung kommt. Prabhupada fängt diese Erläuterung hochinteressant an, indem er uns schildert, was die Fähigkeit großer Denker sind. Ihr könnt euch ja überprüfen, ob ihr zu diesen raren Spezien gehört. Es ist eine Fähigkeit großer Denker, selbst aus dem Schlechtesten das Beste herauszuziehen. Es wird gesagt, dass der intelligente Mensch nicht zögern sollte, aus einer Mischung von Gift und Nektar den Nektar herauszuziehen, Gold selbst von einem schmutzigen Ort aufzuheben, eine gute und qualifizierte Frau auch aus einer zwielichtigen Familie anzunehmen und eine gute Lehre selbst von einem Menschen oder Lehrer entgegenzunehmen, der zu den Unberührbaren gehört. Sind einige der ethischen Unterweisungen, die für jedermann überall und ohne Ausnahme gelten. Ein Heiliger steht jedoch weit über der Ebene des gewöhnlichen Menschen. Er ist ständig darin vertieft, den höchsten Herrn zu verherrlichen, denn durch das Verbreiten des heiligen Namens und Ruhms des höchsten Herrn wird sich die verunreinigte Lage der Welt wandeln. Und du müsstest es also leiser stellen. Jetzt ist es auch, du hast ja so einen Wind. Kannst du es nicht einfach leiser stellen? Denn wir brauchen es ja nicht so laut. Ich kann durchaus mein Klangvolumen machen. So, hier wurde also eine Eigenschaft, die im spirituellen Leben zu erlernen ist, geschildert, dass man aus einem, sagen wir mal, aus einer schlechten Situation das Gute herausziehen sollte. Dazu muss man es zunächst einmal erkennen. Das Gute dieser Welt, die ein Ort von Geburt und Tod ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, Krishna bewusst zu werden durch das Hören und Chanten über die Herrlichkeiten des Herrn. So sieht also ein Heiliger seine Aufgabe darin, den höchsten Herrn zu verherrlichen, denn durch das Verbreiten des heiligen Namens und Ruhms des höchsten Herrn wird sich die verunreinigte Lage der Welt wandeln. Als Folge der Verbreitung transzendentaler Schriften wie das Srimad Bhagavatam werden die Menschen zur Besinnung kommen und in ihren Handlungen ehrlich und gewissenhaft werden. Während wir den vorliegenden Kommentar zu diesem Vers des Srimad Bhagavatam verfassen, steht uns eine Krise bevor. Wir können Srila Prabhupada uns gut vorstellen, er ist im Radha Damodar Tempel, einem kleinen verstaubten Zimmer, und schreibt dort sorgsam seine Erläuterung und spricht jetzt von einer Krise. Unser benachbarter Freund China hat die Grenzen Indiens mit militärischen Aktionen angegriffen. Wir haben mit Politik im Grunde nichts zu tun, aber wir stellen einfach fest, dass es schon früher China und Indien gab und dass beide Nationen jahrhundertelang friedlich und ohne Hassgefühle nebeneinander lebten. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Völker in jenen Tagen in einer gottesbewussten Gesellschaft lebten. In nahezu jedem Land auf der Erde waren die Menschen zu dieser Zeit gottesfürchtig, rein Herzens und von einfachen Wesen. Und es war ausgeschlossen, dass wegen Nichtigkeiten diplomatische Verhandlungen geführt wurden. Für China und Indien besteht im Grunde kein Anlass, um Land zu streiten, das zur Besiedlung nicht besonders geeignet ist. Das war dieser Streit um das Land, war Berggebiet, was praktisch einer Mondlandschaft, einer unfruchtbaren Mondlandschaft gleichkam. Also es besteht kein Grund zu streiten und gewiss gibt es auch keinen Grund, wegen dieser Angelegenheit zu kämpfen. Doch durch den Einfluss des Kali Yuga, des Zeitalters des Streites, das wir an früherer Stelle bereits erörtert haben, besteht schon beim geringsten Anlass die Gefahr des Streites. Und jetzt wendet sich Prabhupada direkt an seine Zuhörer, seine kommende Zuhörerschaft in jedem staubigen Tempel im Radha Damodar Tempel mit einer sehr wichtigen Unterweisung. Dieser Streit liegt nicht am Streitobjekt, sondern an dem verunreinigten Bewusstsein in diesem Zeitalter. Systematisch treibt eine Gruppe von Menschen Propaganda, um die Lobpreisung des Namens und Ruhms des höchsten Herrn zu unterbinden. Es besteht daher eine große Notwendigkeit, die Botschaft des Srimad Bhagavatam auf der ganzen Welt zu verbreiten. Es ist die Pflicht jedes verantwortungsbewussten Inders, logisch, die transzendentale Botschaft des Srimad Bhagavatam zum höchsten Wohl aller, wie auch um der Welt den ersehnten Frieden zu bringen, auf der ganzen Erde zu verbreiten. Weil Indien seine Pflicht nicht erfüllt hat, sondern diese verantwortungsvolle Arbeit vernachlässigte, gibt es so viele Unruhen und Auseinandersetzungen auf der Welt. Wir sind davon überzeugt, dass sich ein Gesinnungswandel in den Führern der Welt vollziehen wird, wenn sie die transzendentale Botschaft des Srimad Bhagavatam empfangen. Und naturgemäß wird die Allgemeinheit ihnen folgen. Die Masse der gewöhnlichen Menschen ist gleichsam ein Werkzeug in den Händen der Politiker und Führer. Wenn sich nur die Herzen der Führer wandeln, wird zweifellos eine grundlegende Wandlung der Weltlage die Folge sein. Wir sind uns bewusst, dass uns bei der aufrichtigen Bemühung, diese bedeutende Schrift vorzulegen, viele Schwierigkeiten erwarten, da diese Schrift die transzendentale Botschaft zur Wiederbelebung des Gottesbewusstseins der Menschen und zur Respiritualisierung der Welt überbringt. Der Versuch, diesen Themenkreis in einer angemessenen Sprache darzulegen, insbesondere wenn es sich um eine Fremdsprache handelt. Nicht für Srila Prabhupada ist Englisch, Sprache, in der die Übersetzung verfasst hat, eine Fremdsprache. Und er versucht, diesen Themenkreis in einer angemessenen Sprache darzulegen, insbesondere wenn es sich um eine Fremdsprache handelt, wird gewiss scheitern und es wird trotz unserer aufrichtigen Bemühung um Korrektheit viele literarische Schwächen geben. Aber dennoch sind wir sicher, dass trotz all unserer Fehler die Ernsthaftigkeit des Themas in Betracht gezogen werden wird und die Führer der Gesellschaft es trotzdem annehmen werden, dass eine aufrichtige Bemühung ist, den allmächtigen Gott zu verherrlichen. Wenn in einem Haus Feuer ausbricht, laufen die Bewohner aus dem Haus, um die Nachbarn um Hilfe zu bitten. Auch wenn diese Ausländer sind und die vom Feuer Betroffenen ihre Sprache nicht kennen, werden sie sich doch irgendwie so auszudrücken wissen, dass die Nachbarn die Notlage begreifen, obwohl sie eine andere Sprache sprechen. Wir können uns das gut vorstellen, dass jemand aus einem brennenden Haus herausläuft und sich an Nachbarn wendet, die eine andere Sprache sprechen. Und dieser Mann, der aus dem drohenden Haus rausläuft, wird irgendwie wissen, sich verständlich zu machen, weil er eine, wie soll ich mich ausdrücken, Dringlichkeit besitzt. Eine Dringlichkeit, die fast nicht mehr zu halten ist. Und damit wird er dann verstanden werden. Ich habe einmal mit fünf Professoren einen Gang durch Vrindavan gemacht und plötzlich verspürte der eine einen dringenden Ruf der Natur fragte mich, wo jetzt also ein geeignetes Hotel sei mit einem entsprechenden privaten Ort. Ich sagte, hier können wir Ihnen nur den Graben anbieten. Die Dringlichkeit trieb ihn dann zum Graben hin und ich sah dort ein paar Brishabasis, ein paar Inder sprechen. Der Professor nun war jedoch so, hatte so eine, ich möchte das hier nicht so mal in den Einzelheiten ausführen, also er hatte ein dringliches Anliegen, dass es ihm irgendwie gelang, sich verständlich zu machen, und die Brishabasis wiesen ihn dann einen relativ privaten Ort im Graben zu, den er dann auch für eine kurze Zeit mit großem Gelärm füllte. Diese Dringlichkeit überspringt Sprachbarrieren, wie ein elektrischer Funken Barrieren überspringt. So hat auch ein rechtschaffender Mensch eine Dringlichkeit, wenn er sieht, in welch einer noterfüllten Kali-Yuga-Zeit sich die Menschheit befindet, und aus dieser Dringlichkeit weiß er sich dann auszudrücken, wie Srila Prabhupada hier mit seiner Übersetzung des Srimad Bhagavatams. Der gleiche Geist der Zusammenarbeit ist erforderlich, um die transzendentale Botschaft des Srimad Bhagavatam in der gegenwärtigen verunreinigten Welt zu verbreiten. Im Grunde ist es eine methodische Wissenschaftsbeurteiler Werte. Und deshalb geht es uns vor allem um den Inhalt und die praktische Anwendung und nicht so sehr um die Sprache. Wenn die Techniken, die in dieser bedeutenden Schrift dargelegt sind, von den Menschen der Welt verstanden werden, wird uns Erfolg beschieden sein. Wenn der Großteil der Menschheit allzu vielen materialistischen Tätigkeiten nachgeht, ist es kein Wunder, dass eine Person oder Nation eine andere Person oder Nation wegen einer Geringfügigkeit angreift. Das ist das Gesetz des Zeitalters des Streites. Die Menschheit ist bereits mit Verdorbenheit aller Art verunreinigt und jeder ist sich dessen bewusst. Es gibt so viele unerwünschte Schriften, voll materialistische Ideen zur Sinnenbefriedigung. Die Menschen wollen lesen. Das ist ein natürliches Bedürfnis, aber weil ihr Geist verunreinigt ist, verlangen sie nach Schriften oben genannter Art. Unter diesen Umständen werden transzendentale Schriften wie der Srimad Bhagavatam nicht nur die Tätigkeiten des verdorbenen Geistes der Menschen verringern, sondern auch ihren Wunsch nach interessanter Lektüre gerecht werden. Zu Beginn wird ihnen dies nicht besonders zusagen. Also, Srila Prabhupada hat Verständnis für seine Zuhörerschaft, die vielleicht nicht mit großer Aufmerksamkeit das Srimad Bhagavatam aufnehmen kann. ein Verständnis für einige von unseren Zuhörern, die vielleicht schon, während wir vorgelesen haben, 20 Mal zu anderen Themen abgeschweift sind. Er sagt nämlich, das Lesen der Bhagavad, also zu Beginn wird Ihnen transzendentale Literatur nicht besonders zusagen, denn ein Gelbsuchtkranker isst nun einmal ungern Kandiszucker. Aber wir sollten wissen, dass Kandiszucker das einzige Mittel gegen Gelbsucht ist. Das Lesen der Bhagavad Gita und des Srimad Bhagavatam ist mit dem Essen von Kandiszucker vergleichbar. Und es sollte systematisch Propaganda zur Verbreitung dieser Bücher entfaltet werden. Denn sie wirken wie Kandiszucker gegen den gelbsuchtähnlichen krankhaften Daseinszustand der Sucht nach Sinnbefriedigung. Nicht? Die Idee ist so, wenn du Gelbsucht hast, kannst du nicht Kandiszucker schmecken. Man schmeckt es als bitter, weil die Geschmacksnerven von der Krankheit befallen sind und somit nicht in der Lage sind, den süßen Geschmack aufzunehmen. Wenn jemand jedoch weiter Kandiszucker zu sich nehmen, vergeht nach einer gewissen Zeit, vielleicht eine Woche oder zwei Wochen, die Krankheit in seinen Geschmacksnerven und er kann die Süße des Kandiszuckers feststellen. Das ist eine traditionelle Behandlung praktisch gegen Gelbsucht. Und genauso sind wir, so sagt Prabhupada, mit Unwissenheit bedeckt. Und das Lesen in den Heiligen Schriften macht uns noch ein wenig bitter erscheinen und mühsam vielleicht sogar. Aber durch das wiederholte Lesen dieser Heiligen Schriften werden sich unsere Geschmacksnerven langsam wieder heranbilden, sodass wir in der Lage sind, den süßen Geschmack tatsächlich auch wahrzunehmen. Wenn die Menschen einen Geschmack für diese Schriften entwickelt haben, werden die anderen Schriften, die die Gesellschaft vergiften, ganz von selbst uninteressant werden. Wir sind sicher, dass jeder in der menschlichen Gesellschaft das Srimad Bhagavatam willkommen heißen wird, auch wenn es jetzt mit so vielen Fehlern vorgelegt wird. Denn es wurde von Sri Narada befürwortet, der in seiner Güte in diesem Kapitel erschien. Hare Krishna. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nittinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nittananda Sri Advaita Gadadha Vibhashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Literatur hingegen, die die transzendentale Herrlichkeit des Namens, des Ruhms, der Gestalt, der Spiele und so weiter des unbegrenzten höchsten Herrn beschreibt, ist eine transzendentale Schöpfung, die entstand, um eine Revolution im gottlosen Dasein einer irregeleiteten Zivilisation einzuleiten. Solche transzendentalen Schriften werden, selbst wenn sie nicht ganz korrekt verfasst sind, von geläuterten, völlig rechtschaffenen Menschen gehört, gesungen und angenommen. Devotees haben gesagt, dass dieser Vers eine Voraussage von Srila Prabhupada ist, der im Jahre 1896 in Kalkutta erschien. Warum? Nun, hier wird beschrieben von Literatur, die so stark ist, dass sie eine Revolution im gottlosen Dasein einleiten kann. Das heißt denn, solche transzendentalen Schriften werden, selbst wenn sie nicht ganz korrekt verfasst sind, von geläuterten Menschen angenommen. Bitte beachtet diesen kurzen Satz. Solche transzendentalen Schriften werden, selbst wenn sie nicht ganz korrekt verfasst worden sind, angenommen. Die transzendentalen Schriften der vedischen Literatur waren immer ganz und gar korrekt verfasst. Sie waren geschrieben worden in Devanagari Sanskrit. Deva heißt die vollkommenen Wesen, die Halbgötter, und Nagari heißt die Städte. Dieses Sanskrit, in dem die Heiligen Schriften verfasst worden sind, ist Sanskrit in den Städten der höchst vollkommenen Wesen in diesem Universum, der Devatas. Es ist immer total vollkommen, wie die sprechen. Sanskrit ist eine solche Sprache, die nach ganz präzisen grammatikalischen oder grammatischen Regeln verfasst worden sind, und wenn es richtig gechantet wird, entsteht eine bestimmte, sagen wir mal, Klangschwingung, die höchst bestechend ist. Das heißt, dass ein Sanskrit-Gelehrter, wenn er zum Beispiel ein Gedicht über die Mutter Gangas verfasst und das im korrekten Sanskrit tut, dass er eine Schwingung erzeugt, die dem des plätschernden Ganga gleichkommt. Wir finden hier also die vollkommene Definition von Sprache, wo die Klangschwingung mit dem, was sie benennt, eine große Ähnlichkeit aufweist. Sanskrit ist die höchst vollkommenste Sprache, und so mögen wir uns fragen, wieso heißt es denn hier in dem Text hier, diese Sanskrit-Literatur, dass solche Literatur, auch wenn sie nicht ganz korrekt verfasst ist, eine Revolution einleitet im Denken der rechtschaffenen Menschen. Was ist denn hier gemeint mit nicht ganz vollkommen verfasst? Das ist doch vollkommen geschrieben worden. Well, es ist die Übersetzung des Sanskrit ins Englische gemeint. Und Srila Prabhupada sagt in der Erläuterung, dass dieser Versuch, mit anderen Worten seine Übersetzung, nicht so vollkommen sein wird wie das Sanskrit. Der Versuch, diesen Themenkreis in einer angemessenen Sprache darzulegen, insbesondere wenn es sich um eine Fremdsprache handelt, also Englisch, wird gewiss scheitern, und es wird trotz unserer aufrichtigen Bemühungen um Korrektheit viele literarische Schwächen geben. Nicht? Hier in diesem Sanskrit-Epos, der vor 5000 Jahren niedergeschrieben wurde, wurde also vorausgesagt, dass es einmal eine Übersetzung in eine andere Sprache geben würde als Sanskrit, die nicht ganz korrekt sein würde, aus Gründen, die da nicht erwähnt wurden. So, hiermit wurde, mit diesem Vers, wurde dann die englische Übersetzung in Sanskrit angedeutet, die Srila Prabhupada anfertigte, als er diese Bücher ganz früh in einem staubigen Raum eines mittelalterlichen Tempels verfasste. Seine direkte Voraussage von Srila Prabhupada, er war der Erste, der dieses Sanskrit-Werk tatsächlich verfasste in der englischen Sprache und daraufhin eine Revolution in die Wege leitete. Eine Revolution, von der ihr hier deutlich profitiert habt. Auch ihr seid jetzt hier, weil ihr Mitglieder seid einer spirituellen Bewegung, die den Westen so langsam, sagen wir einmal, erfasst. Vielleicht nicht alle, denn viele von den Westlern, so sagt Srila Prabhupada, haben keinen eigentlichen Geschmack an dem spirituellen Thema, aber durch das wiederholte Hören ist das bei euch eingetreten, was hier in der Erläuterung gesagt wird, diese Unfähigkeit, Geschmack zu finden an spirituellen Lehren oder spirituellen Wissen, ist gewichen, sodass ihr jetzt hier sitzt und teilnimmt an einer Bhagavatam-Vorlesung. So, ich möchte mit diesem Text jetzt geradewegs in mein transzendentales Thema hineinsteuern, was ich mir praktisch als Seminarthema oder als Thema gestellt habe für unsere noch zweitägige Zeit, die wir miteinander zusammen, also die wir miteinander verbringen werden. Mein Thema ist heute Morgen, wer ist Srila Prabhupada? Er wurde vorausgesagt, wer ist er? Nun, es gibt verschiedene Herangehensweisen an die großartige Persönlichkeit eines Gottgeweihten. Trotzdem jedoch werden wir darauf hingewiesen, dass uns eine Persönlichkeit eines großen Gottgeweihten immer nicht ganz und gar verständlich sein wird. Srila Prabhupada hat einmal diese Unfähigkeit, transzendentale Themen und transzendentale Persönlichkeiten zu verstehen, mit einem einfachen Beispiel ausgerichtet. Seht man, manche versuchen Krishnas transzendentalen Rasa-Tanz, den Kreistanz, zu verstehen und haben Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie die höchste Persönlichkeit Gottes mit vielen, vielen Tausenden von Devotees tanzen kann. Ein Gott, der tanzt, das ist im westlichen Kulturkreis kaum verständlich. Nietzsche hat sich danach gesehnt, aber da war ich schon immer ein bisschen exzentrisch. Nietzsche sagte, ich würde an einen Gott glauben, der es verstünde zu tanzen. Er hat sich wahrscheinlich nach Krishna gesehnt, der Bhakta Friedrich. Aber kam ein bisschen zu früh, um das richtig mitzuerleben. Nun, das tat er aber aus Protest gegenüber, diesen Satz schrieb er aus Protest gegenüber dem ergrauten, verstaubten Gott des Bourgeoisie-Christentums. Deswegen hat er noch eine Person postuliert, die also nicht in dieses enge, starre Gerüst des Kirchendogmas hineinpasste. Er sagte, ich glaube an einen Gott, der rumtanzt. Mal so richtig. Yes, Krishna tut das. Viele versuchen das zu verstehen, aber kommen in ihren Erklärungsmodellen nicht so weit. So, einmal gab Prabhupada eine Analogie dafür, wie es unmöglich ist, auf materielle Art und Weise Krishna zu verstehen. Und das tat er, indem er eine seiner Geschichten erzählte. Einmal gab es einen Mann, der hatte noch niemals eine Jackfrucht gegessen. Zu Deutsch eine Brotbaumfrucht. So ging er zu seinem Freund, der Brotbaumfrüchte gegessen hatte, und fragte, du, wie schmeckt eine Brotbaumfrucht? Oh, ist schwierig zu erklären, sagte der Freund. Aber der Mann drängte weiter, du, ich muss das wissen aus einem bestimmten privaten Grund, bitte erklär mir den Geschmack einer Brotbaumfrucht. Der Freund, der also wiederholt gedrängt wurde, sagte schließlich, ja, also die einzige Art und Weise, das zu erklären, ist so, es schmeckt so wie Zuckerrohrsaft, den man durch den Bart eines Muslims kippt. So musst du dir das vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein klares Verständnis habt von dem Geschmack einer Brotbaumfrucht. So, unterm Strich bleibt stehen, es ist schwierig, transzendentale Themen zu verstehen, und es ist auch sehr schwierig, transzendentale Persönlichkeiten zu verstehen. Trotzdem wollen wir heute den Versuch unternehmen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wer ist Srila Prabhupada? Wir könnten sagen, er ist ein Nityasiddha. In der Bhagavad Gita wird zwischen Nityabhadas unterschieden, das heißt ewiglich gefesselten Seelen, die im Kreislauf von Geburt und Tod schon immer in der materiellen Welt waren, und den Nityasiddhas, das heißt ewig befreiten Seelen. Diese befreiten Seelen stehen nicht unter den Gesetzmäßigkeiten der materiellen Natur. Sie erscheinen in dieser Welt und versuchen oder sind damit beschäftigt, die Herrlichkeiten des höchsten Herrn zu verbreiten, um den ewig gefallenen Seelen einen großen Nutzen zu erweisen, sodass sie eben zurück in die spirituelle Welt gehen können. Srila Prabhupada hatte hierüber geschrieben, er sagte, durch die Anordnung der höchsten Persönlichkeit Gottes bleibt eine Nitya-Sitta-Seele in der Welt wie ein gewöhnlicher Mensch. Seine einzige Beschäftigung besteht jedoch darin, die Herrlichkeiten des Herrn zu verbreiten. Die werden also geschickt, diese großen Seelen, unter der Anordnung des höchsten Herrn, Bett zum Schlafen ging, hörte er das Ding, 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 Ding seines Vaters, also der klingelte mit einer Glöckchen, der Krishna verehrte, eine Puja machte mit Räucherwerk und so weiter. Prabhupada sagt über seinen Vater, sein Business, sein Geschäft bestand darin, Puja zu machen. Er war also nur in zweiter Linie jemand, der in der Gesellschaft die Position eines Geschäfts, eines Tuchhändlers genau genommen, einnahm. Srila Prabhupada traf dann in relativ jungen Jahren seinen spirituellen Meister Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, der ihm gleich, als er ihn das erste Mal sah, Prabhupada war noch in der Ehrbietung, die man in der Tradition am Heiligen darbringt, da hörte er schon diese erste Unterweisung, die sein Leben bestimmen wollte. Predige das Krishna-Bewusstsein in der englischen Sprache zum Nutzen der Welt. Nicht? Er bekam also schon gleich beim ersten Treffen diese Unterweisung. Er ging dann, um ein Beispiel zu geben, für die meisten Menschen durch den Familien, durch das Familienleben hindurch. Am Ende dann erschien ihm sein spiritueller Meister, der schon den Planeten verlassen hatte, wiederholt im Traum für ihn. Er rief ihn, indem er ihm diesen Stock zeigte. Nicht genau diesen analogen Stock, aber so einen wie diesen. Das bedeutet was? Das bedeutet, die Lebensstufe der Entsagung anzunehmen, wo sich ein Mann vom Familienleben zurückzieht. Dann, zu dieser Zeit, half Krishna Srila Prabhupada, indem er ihm alles Äußere wegnahm. Eine Arzneimittelfabrik, die er gerade errichtet hatte, Prabhupada hatte Arzneien hergestellt und sie dann über Indien verteilt, also, die verbrannte direkt bevor sie versichert war. Da fällt mir ein, Peter, habt ihr euer Haus versichert gegen Brand? Stellt euch mal vor, Peter hätte die haben gerade eine Möglichkeit zum Krishna-bewusst werden und verbreiten gekriegt, ein Haus, und stellt euch mal vor, das würde verbrennen, ohne dass es versichert ist, dann ist alles umsonst gewesen. Nicht? Also, so war das bei Srila Prabhupada. Prabhupada erinnert sich an diese Zeit, indem er sagt, Krishna nahm alles von mir weg, damit ich meiner Aufgabe gerecht werden konnte. Dann ging Srila Prabhupada nach langen Mühen auf das Frachtschiff Jaladuta und hat als zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat ein solcher Heiliger den Ozean überquert. Auf der Reise erlitt er eine große Krise. Er hatte einen zweifachen Herzinfarkt. Er wusste, als der Herzinfarkt das zweite Mal kam, dass er ein drittes Mal nicht überleben würde. Nun, am Ende des zweiten Herzinfarktes, als er paralysiert dalag, erschien dann Krishna und wollte ihn eigentlich zurückrufen in die spirituelle Welt. Er war schon über 60 zu der damaligen Zeit. Aber Prabhupada sagte, ich habe noch nicht die Anordnung meines spirituellen Meisters erfüllt. Ich kann noch nicht kommen. Krishna sagte dann, indem er lächelte, gut, dann macht man deine Aktivität, und rieb mit der Hand über die Brust und
hat Prabhupada so zum Leben zurückgerufen. Prabhupada kommentiert, ich fühlte mich so stark im Herzen danach. Nicht? Dann ging er nach in den Westen hinein und verbreitete dort dann das Krishna-Bewusstsein, wobei er ein völliges Instrument in den Händen seines Herrn, nämlich Shri Krishna, wurde. Prabhupada schrieb, nur dass ihr ihn ein wenig kennenlernt, in seinen eigenen Worten, als er landete in Boston, da schrieb er etwas. Srila Prabhupada hatte damals Grauenmärchen von dem Westen gehört, dass man da nur Fleisch isst, und hatte deswegen ein paar geröstete Haferflocken mitgenommen, um sich am Leben zu erhalten. Nicht? Und er schrieb also, als er da ankam in dieser, könnt ihr euch den Kulturschock vorstellen, Vrindavan, ländliches Gebiet, überall hört man die Namen Krishnas, und dann Boston, Nebelhörner, Autohupen, Pro-Viertel, und alles mögliche, Leute, die hastig unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft herumwetzen, ohne irgendwelche nennenswerten Ziele zu verfolgen. Prabhupada schrieb zu der Zeit, mein lieber Herr Shri Krishna, du bist so gütig zu dieser nutzlosen Seele, aber ich weiß nicht, warum du mich hierher gebracht hast. Nun kannst du tun, was immer du willst mit mir. Irgendwie ahne ich, dass du irgendetwas vorhast hier. Warum hättest du mich sonst zu solch einem verabscheuungswürdigen Ort gebracht? O Herr, ich bin wie eine Puppe in deinen Händen. Wenn du mich hierher gebracht hast, um mich tanzen zu lassen, dann lasse mich tanzen. Lasse mich tanzen, o Herr, lasse mich tanzen, wie es dir beliebt. Ich habe keine Hingabe, noch irgendein Wissen. Doch ich habe starkes Vertrauen in den heiligen Namen Krishnas. Ich bin bezeichnet worden als Bhaktivedanta, jemand, der das Ziel, die Schlussfolgerung von Bhakti kennt. Und wenn du es jetzt möchtest, kannst du die Bedeutung dieses Wortes Bhaktivedanta erfüllen. Nicht? Also Srila Prabhupada ist eine solche große Seele, ein Nitya Siddha, eine ewig vollkommene Seele, die unter der Anordnung des Herrn erscheint, hier gleich in einer sehr, sehr besonderen Familie, und dann wie ein Instrument von Krishna benutzt wird, um eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Srila Prabhupada wird in Sanskrit auch als ein Shaktiavesh beschrieben. Shakti heißt so viel wie Energie, und Avesha heißt jemand, der ausgestattet ist mit. Jeder ist mit einer Energie ausgestattet, selbst die Fliege, die kann kopfüber an der Decke krabbeln. Das ist was Besonderes, würde ich sagen. Das könnte man nicht, also das können wir zum Beispiel nicht. Ein Shaktiavesh jedoch hat eine besondere Kraft in sich, die eine göttliche Kraft, mit der etwas Besonderes erfüllt werden kann. Prabhupadas Shakti ist, dass er die Barmherzigkeit Krishnas verteilen kann und deswegen Menschen in Regionen des Universums befreien kann, die sonst nicht aus, wie soll ich mich ausdrücken, die Möglichkeit gehabt hätten, zum spirituellen Leben zu kommen. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur kommentiert, kein Mensch ist imstande, spiritueller Meister der gesamten Welt zu werden, wenn er nicht durch die direkte Energie Sri Krishnas ermächtigt ist, seinen Wunsch zu erfüllen. Wer nicht speziell in der Gunst des Herrn steht und durch bloßes materielles Pläne schmieden, wird durch bloßes materielles Pläne schmieden mit Sicherheit keinen Erfolg haben können. Srila Prabhupada wurde manchmal, es wurde gefragt, was ist das Geheimnis der Verbreitung der Bewegung? Nicht materielle Strategie oder Pläne schmieden, sondern es ist die Shakti, die Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes, die durch Srila Prabhupada gewirkt hat und dafür sorgte, dass in dieser gottlosen Zeit des Kali Yugas, die eigentlich eine totale Eiszeit ist für spirituelles Leben, Prabhupada hat gesorgt dafür mit dieser Shakti, dass tatsächlich überall Tempel erschienen, dass Schulen erschienen, dass Bücher verbreitet wurden und verteilt wurden und dass jeder hier Hare Krishna kennt und dass solche unglaublichen Persönlichkeiten wie ihr hier sitzt auf dem Teppichboden von Abenteuer. So, das ist also die Shakti oder die Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes, die durch ihn hindurch wirkt. Prabhupada hat es oft gesagt, es ist nicht mein Verdienst, dass hier diese Bewegung oder dieses Krishna-Bewusstsein verbreitet worden ist, sondern die Gnade Krishnas. Prabhupada wird auch beschrieben als Jagat Guru, und auch als Acharya. Acharya bedeutet jemand, der durch sein Beispiel lehrt und der auch praktische Neuerungen einführt. Zum Beispiel war es in Indien nicht gebräuchlich, dass Frauen im gleichen Tempel lebten. Prabhupada hat aber alle Geschlechter eingeladen, im Tempel zu leben. Das ist eine Neuerung. Srila Prabhupada hat ein Sonntagsfestmahl präsentiert, das Sunday Love Feast, wo Prasadam verteilt wurde, das Chanten der heiligen Namen gemacht wurde. Prabhupada hat Westlern die Brahmen-Einweihung gegeben, eine absolute Undenkbarkeit. Prabhupada hat sich praktisch als ein Acharya dazu bewegt, etwas, also Neuigkeiten einzusetzen. Nicht? Aber sagen wir mal, die beste Art und Weise, Srila Prabhupada darzustellen, ist als jemanden, der Krishna sehr, sehr lieb ist. So ziehen es seine Schüler zum Beispiel und auch seine Enkelschüler vor, über Srila Prabhupada nachzudenken. Jemand, der Mukunda Preshta ist. Mukunda, dem Herrn der Befreiung gewährt, sehr, sehr lieb ist. Ich habe hier, ihr seht schon die ganze Zeit dieses Zettelchen hier liegen. Das ist so die Hülle einer Musikkassette. Da heißt es, hat Prabhupada ein Gedicht geschrieben. Ein Gedicht, was ihn so ein bisschen verrät. Er spricht hier Krishna an, ganz vertraulich, ganz für sich. O lieber Freund, in deiner Gemeinschaft werde ich wieder große Freude erfahren. In den frühen Morgenstunden werde ich mit dir über die Weiden und Wiesen ziehen. Wir werden laufen, lachen und weinen in den Wäldern von Vraja. Ich werde auf dem Boden rollen vor Ekstase. Oh, wann wird dieser Tag zu mir kommen? So, das ist ein bisschen eine kleine Offenbarung von Srila Prabhupada. Das ist wie sozusagen ein Blick, den wir tun dürfen in Srila Prabhupadas Herz. Jemand, der eine sehr vertraute Beziehung zu Krishna hat, sich erinnert an die Zeit, wo er mit Krishna auf den Weidegründen herumlief und sich danach erinnert an die Zeit, wo er mit Krishna auf den Weidegründen herumlief und sich danach sehnte, Zeit seines Lebens wieder mit Krishna das zu tun. Nicht? Srila Prabhupada kann uns deswegen das geben, was eine große Seele, die Krishna sehr lieb ist, geben kann, nämlich unsere Beziehung zu Krishna wieder zurückgeben. Wir alle haben eine Beziehung, die wir viel zu lange schon vernachlässigt haben. Wir alle sind Skandalnudeln in dieser Welt. Wir suchen nach Ersatzbeziehungen zu Menschen, zu Tieren vielleicht, zu Objekten dieser Welt, wo wir versuchen, ein Rasa zu erfahren, einen Wohlgeschmack, der in diesem Austausch von Gefühlen entsteht. Wir hören, dass so lange, wo wir nicht erkennen, dass diese Person, nach der wir uns sehen, unsere Beziehungen, wie soll ich mich ausdrücken, immer wieder vereitelt werden. Srila Prabhupada hat es sehr schön im Nektar der Hingabe erklärt, etwas, was zum Zentralthema für viele Transzendentalisten geworden ist, die aufmerksam wurden durch seine Art, das zu formulieren. Er sagte, die Neigung zu lieben geht von unserem Herzen aus wie Lichtstrahlen, die einfach ausgehen in die Dunkelheit. Diese Neigung sehnt sich nach der vollkommenen Person, von der diese Liebe erwidert wird, zurückgeworfen wird, reflektiert wird. Aber diese vollkommene Person, und er sagt dann, diese vollkommene Person wird in den Seiten dieses Buches, dem Nektar der Hingabe, offenbart als Shri Krishna. So, um den Pfad zu Krishna zu öffnen, frei zu machen für uns, brauchen wir eine solche große Seele, die Krishna sehr, sehr lieb ist. Sisigoni Tai Kijay. Und so genießen das dann die Devotees, auf diese Art und Weise über Srila Prabhupada nachzudenken. Also wer ist Srila Prabhupada? Jemand, der Mukunda Preshta ist. Krishna sehr, sehr lieb. Hare Krishna. Ich möchte hier enden. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Gura Shiromani. Ja. Ja. Ich würde auf diese Frage antworten, man kann einen Shaktivesh-Avatar von jemandem, der einfach nur ermächtigt ist, etwas zu tun, kann ihn unterscheiden anhand des Wirkungskreises, den er auftut. Srila Prabhupada hat eine Prophezeiung erfüllt, die bis dahin den einfach unmöglich erschien. Er hatte gesagt, er hatte die Prophezeiung, dass selbst im Kali-Yuga, der Eiszeit des spirituellen Lebens, Krishna-Bewusstsein verbreitet werden könnte. Liebe zu Krishna. Über die ganze Welt. Das hat Prabhupada gemacht. Während du, wenn du mal einen guten Tag hast, glaube ich, nicht gleich die ganze Welt befreist. Außerdem hast du nicht die Bücher übersetzt und bist nicht in den Westen gekommen und hast es originiert, also den Ursprung gegeben. Einmal waren zwei Devotees vor, die beteten in Indien in einem Tempel ganz intensiv zu den Deities, und da kamen zwei arrogante Kastenbrahmanas vorbei und sagten, oh gut, wenn ihr so weiter betet, werdet ihr vielleicht im nächsten Leben in der Familie von Brahmanas geboren werden, und dann habt ihr Chancen in eurem spirituellen Leben. Schön. Wir wünschen euch alles Gute. Macht weiter so, Jungs. Aber in diesem Leben habt ihr keine Chance. Die Devotees brachten das zurück zu Srila Prabhupada und Prabhupada lächelte einfach. Sagte, wenn ihr sie wieder trifft, sagt doch, wenn ihr im nächsten Leben so schön eine Puja macht zu den Deities, könnt ihr vielleicht da damit rechnen, in der ISKCON geboren zu werden. Und dann könnt ihr Liebe zu Krishna entwickeln. Hare Krishna. Katrin? Diese gleiche Problematik, die du ausdrückst, bestand vor 500 Jahren, als Chaitanya Mahaprabhu erschien, um Liebe zu Krishna durch das Singen der heiligen Namen zu verbreiten. Die Studenten und Gelehrten liefen alle davon und sagten, damit haben wir nichts zu tun. Dieses Singen und Tanzen der heiligen Namen ist nicht geeignet, um spirituelles Wissen herbeizubringen. Die konnten das nicht verstehen, per du nicht. Doch es heißt, dass Chaitanya Mahaprabhu das Chanten der heiligen Namen wie eine Art Flutwelle verbreitete. Das war so verbreitet und alle, die ergriffen wurden von dieser Flutwelle, wurden sogar von ihren erstarrten intellektuellen Standpunkten weggespült. Das passiert auch bei Menschen, die, sagen wir mal, mit dem Chanten der heiligen Namen in Kontakt kommen. Nicht, die hören das und werden sogleich, die werden verändert. Ich kann mich erinnern, ich habe viele Programme an Universitäten gegeben, in Schweden damals. In Deutschland kommt jetzt auch eine Flutwelle zu den Universitäten. Naja, eine, sagen wir mal, eine Welle erstmal. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte eine Vorlesung gegeben und viele Indologen hatten gesagt, das geht aber nicht und so, diese Darlegung. Und habe ich gesagt, wir können gleich diskutieren. Ich wollte jetzt noch schnell den besten Tänzer der Universität ausfindig machen. Und dann haben wir das Singen der heiligen Namen gemacht und gechantet und dann die Leute zum Tanzen inspiriert und die haben dann getanzt, auch die Professoren, weil es eine Kerze zu gewinnen gab. handgeschnitzt und danach haben die das auch so sehen können wie ich. Das ist Verstehen hat nicht unbedingt etwas mit der Intelligenz beziehungsweise dem Nichtvermögen zu erfassen zu tun. Es hängt sehr oft mit der Ebene zusammen, auf der man sich befindet. Nicht? Ich war vor einer Woche in England, in Wales gewesen, South Wales, und hatte an einer Christen-Vaishnava-Konferenz teilgenommen. Und hatte dann die Natur, also diese Vorlesung oder diese Konferenz hatte den Titel Die Natur des Selbstes, des Selbst, The Nature of the Self, und wurde dann von einem sehr, es wurden zwei Vorträge vorgelegt von einem Christen, der sehr, sehr, sehr bekannt ist, Keith Ward. Er ist eines der bekanntesten Psychologen, Philosophen oder Gelehrten des Christentums. Er hat in Cambridge an der Universität The School of Divinity und hat einen sehr glänzenden Vortrag gegeben über die Natur des Selbstes, wo er mehr oder weniger sagte, dass im Christentum kein vom Körper getrennte Seele, keine spirituelle Seele da ist. Nicht? Er sagt zwar, dass Gott, es gibt so eine Theorie, dass Gott das Leben in den Erdkloß eingehaucht hat, aber daran glaubt heute keiner mehr, der was von Atemlehre kennt. Da hat er sich ein bisschen lustig drüber gemacht. Ja, und dann kam Ravindra Swarup und hat seinen Vortrag gegeben und wir haben dann in Arbeitsgruppen darüber diskutiert. Und ich saß also dann da und fing innerlich an zu kochen. Und das sieht man, wenn man genau hinguckt. Bis schließlich gesagt wurde, warum sagen Sie denn nichts, Herr Satchinandan Swami? Habe ich zu Keith Ward gefragt, habe ich gesagt, darf ich etwas sagen, was ganz und gar Ihrer Theorie entspricht und Sie unter Umständen widerlegt? Nur zu. Und dann bin ich losgedonnert. Und habe von meinem außerhalb des Körpers, anyways, es ist egal, das ist eine lange Argumentationsreihe, die ich versucht habe, dazu zu präsentieren. Und ich sah dann, dass es intellektuell eigentlich klar war, jedenfalls sagte er nichts mehr darauf und schluckte so ein bisschen. Aber weil er, sagen wir mal, nicht in der Erscheinungsweise nicht ein tugendhaftes Leben führt, sondern sein Körper zum Friedhof von vielen Tieren macht, täglich, Fleisch isst, deswegen ist es ihm nicht vergönnt, praktisch diese Wissen zu verstehen. Auch du, wenn du Wissen kultivieren möchtest, Katrin, spirituelles Wissen, nützt es nichts oder liegt es nicht daran, Literatur einfach zu lesen, sondern du musst auf die Ebene der Tugend kommen. Sonst kannst du Wissen nicht halten. Es bleibt nicht haften. Und du kannst auch nicht nach Wissen handeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den es gilt zu verstehen. So die Indologen, wenn die anfangen zu chanten, dann wird Hoffnung für sie bestehen. Nicht? Dann werden sie die Ebene wechseln und dann erst können sie verstehen. Sonst ist, Krishna sagt das eindeutig in der Gita, er sagt, nur durch Bhakti, Hingabe, kann man in das Geheimnis meines Verstehens eindringen. Das ist ein Rahasya, ein Bhakti-Rahasya, ein Geheimnis der Bhakti. Osten. Ja. Ich glaube, dass dieser Standpunkt, den du eben wiedergegeben hast, nicht mehr ganz und gar charakteristisch ist für das Christentum. Es gibt sicherlich noch einige, die so eng sind, aber das wird mehr und mehr jetzt umstritten und es gibt schon Deklarationen von päpstlicher Seite, wo der Wahrheitsgehalt in anderen Schriften akzeptiert wird. Also das öffnet sich. Nun, wie steht's mit uns? Sagen wir, dass jede Schrift, die nicht Bhagavad Gita ist, nicht akzeptabel ist. Nun, das zu sagen wäre engsternig und eines der Aussagen, eines der Vergehen, die wir sogar heute besprochen haben, ist, dass man Schriften schmäht, die, sagen wir mal, die göttlichen Schlussfolgerungen haben, aber eben nicht gerade in Sanskrit verfasst worden sind. Das sollen wir nicht. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass alles Wissen, jegliches spirituelles Wissen, Vedas ist. Nicht? Er tut also den Begriff Vedas weit über die Grenzen der Sanskrit-Literatur hinaus definieren. Es ist sehr, sehr wichtig für einen Gottgeweihten auf einer, sagen wir mal, Anfangsstufe, mache eine gewisse, sagen wir mal, mache eine Notwendigkeit spüren, sich ganz klar abzusetzen und abzugrenzen gegen alles Mögliche, um nicht verwehrt zu werden und unter Umständen von seinem spirituellen Pfad wieder abzukommen. Aber auf einer weiteren, auf einer weiterentwickelten Stufe ist es für ihn sehr wichtig, Krishna überall zu entdecken. Überall einfach. Das heißt nicht, dass wir alles annehmen, was vielleicht von der, was verunreinigt ist, was also nicht wahres Wissen ist, sondern vielleicht ja, von Menschen hingedichtet ist. Aber das, was der spirituellen Schlussfolgerung folgt, das ist inspirierend. Ja, wie heißt du bitte? Regina, ja. Ja. Ja, ja, gut gesagt. Also hier scheint ein Dilemma da zu sein. Man kann Krishna erst verstehen, wenn man ihn lieben kann, aber ich kann doch niemanden lieben, den ich nicht verstehe. Die Sache ist, es ist nicht so ausschließlich. Es gibt im Kennenlernen von Krishna drei verschiedene Stufen. Zunächst einmal fangen wir an mit Sambandha, das heißt, dass wir uns erstmal selber verstehen. In Beziehung zu dieser Welt und dann in Beziehung zu Gott. Dann beschäftigen wir uns im hingebungsvollen Dienst, man nennt das Abhideya. Und schließlich die dritte Stufe ist Prayojana, das Ziel, das ist reine Liebe zu Krishna. Ich kann dir diese also schon auf der ersten Stufe, wo wir noch nicht vielleicht reine Liebe zu Krishna haben, haben wir schon ein Verständnis. Srila Prabhupada gibt ein Beispiel davon und so ganz allgemeine Sachen. Und schließlich dann, nachdem sie etwas zusammen getan haben, kennen sie sich wirklich so gut, dass kein Gedanke dem anderen verborgen bleibt. Nicht? So ist es auch in dem Fortschreiten im Krishna-Bewusstsein. Zuerst allgemeines Wissen, Krishna hat die Welt geschaffen, ich bin drin, nicht? Ich wohne jetzt hier im materiellen Universum, so ganz allgemein, ich heiße Jiva, also eine bedingte Seele, das bin ich. Und dann tut man etwas in Bezug zu Krishna. Das ist ganz wichtig. Abhideya, hingebungsvoller Dienst. Und dann gibt es Prayojana, also voller Blüte Liebe zu Krishna. Wo es so eng wird, die Beziehung, Regina, dass Krishna sagt, Sadunam Hridayam Tvam, die Devotis sind in meinem Herzen. Und Sadunam Hridayam Tvam, ich bin im Herzen der Devotis. Ich kann an nichts anderes denken als meine Devotis. Und meine Devotis denken an nichts anderes als an mich. Prayojana, voller Blüte Liebe. Ne? Warst du schon mal verliebt im Leben? Dann denkt man immer an Siegfried. So ist es mit jemandem, der transzendentale Liebe zu Krishna erlangt hat. Also du kannst am Anfang, solltest du Krishna verstehen, deswegen gibt es ja so viel transzendentale Lektüre und die wird besprochen. Gut, Carol. Ja, kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Ich möchte sagen, dies wird die letzte Frage sein, die ich heute Morgen beantworten kann. Ich sage das, weil bestimmt manche von euch schon so ein bisschen sehen, wie es geht. Mir ist sehr viel dran gelegen, nicht so viel Zeit in Anspruch zu nehmen, sodass der ganze Seminarsplan auch erhalten bleiben kann in der terminlichen Abstimmung, die wir aufgeschrieben haben. So, was kann ich machen, wenn ich
in meinem spirituellen Leben in eine Art Loch gerate, aus der ich alleine nicht rauskommen kann. Ich würde sagen, entweder eine Selbstdiagnose oder eine Diagnose bei einem erfahrenen Arzt. Wenn du zu einem Arzt gehst, sagt er zunächst einmal, strecken Sie mal die Zunge raus. Dann guckt er einem ins Ohr hinein, leuchtet einen noch vielleicht in die Augen und dann haut er einen mit so einem kleinen Silberhammer pling auf das Knie und dann springt das Knie entweder sofort oder verzögert los, je nachdem wie krank man ist. So solltest du auch eine kleine Diagnose machen. Schau mal erstmal auf deine Zunge. Sprichst du über transzendentale Themen oder sprichst du Kölnisch über weltliche Themen die ganze Zeit? Dann lass uns mal in die Ohren hereinschauen, nicht? Geht da die richtige Information rein? Ständig. Spirituelles Wissen nämlich, oder nicht? Dann lass uns mal deine Augen untersuchen. Hast du die richtige Sicht? Nicht? Vielleicht kann es vorkommen, dass man eine falsche Sicht hat und dann kann man mit allen Hilfsmitteln nicht das Ziel erreichen. Stell dir mal vor, ich komme nach Köln, du hast mich eingeladen und komme also an der Stadtgrenze an, habe aber eine Karte von München. So, es gibt auf jeder Karte bestimmte, also sowas wie die Hohe Straße, das ist habe ich schon öfters gesehen. Nicht? Und ich habe jetzt also auf meiner Münchenkarte die Hohe Straße, du wohnst in der Hohen Straße als Beispiel. Nicht? Und ich versuche jetzt mit meiner Karte, die mir eine bestimmte Sicht der Wirklichkeit einsuggeriert, deine Hohe Straße, deine Hausnummer Hohe Straße Nummer 7b zu finden. Und ich bemühe mich mit meiner tollen Karte da und ruf dich an, Kerl, ich komme dich an, was sollen wir machen? Aber du sagst, Kerl, zu mir, du bemühe dich stärker. Okay, danke, Karl. Ich war ernsthafter auf meiner Karte längst, nicht? Ich rufe wieder an, Kerl, ich komme nicht an, was soll ich machen? Und du sagst, Kerl, also Kerl, sagt man in Kölner Deutsch, nicht? Muss positiver denken. Denk nicht so negativ. Denk positiv, du wirst schon ankommen. Ich komme und komme nicht an, weil ich habe eine falsche Sicht. Sicht ist etwas, was wie eine Landkarte ist, die es mir ermöglicht, ein bestimmtes Territorium zu verstehen. Nicht? Ein ganz bestimmtes Territorium zu verstehen. Ich habe einmal in Köln, gerade weil du von da kommst, eine Evolution im Denken mitgemacht. Ich hatte eine Vorlesung gegeben und ich war wieder mal völlig unausgeschlafen und die Nerven waren nur noch glühende Hochspannungsleitung, als dann während der Vorlesung einer im Hintergrund konstant geredet hat mit seiner Partnerin. Ich habe gedacht, warum? Zu jeder Zeit kann ich das ertragen, aber nicht, wenn ich zwei Stunden Rast habe. Ich werde schon noch den Faden verlieren, wenn ihr so weiter redet. Aber aus irgendwelchen Gründen, manchmal so eine liberale Stimmung, da kann man nicht sagen, reden Sie doch gefälligst woanders, Fräulein. Nicht? Das geht manchmal nicht. So habe ich dann geredet und war also völlig agitiert, als ich schließlich aufhörte und ging dann in das Zimmer hin und da kam dann das Fräulein auf mich zu und sagte, danke, Sie haben so eine schöne Vorlesung gegeben. Selbst mein Freund, den ich das erste Mal in Tempel mitgebracht hat, hat sie verstanden, trotz meiner lausigen Übersetzung. Die hat also ins Hochkoreanisch oder Nordkoreanisch übersetzt, nicht zu dem Freund. Und plötzlich merkte ich, das war nicht einfach ein respektvolloses Auftreten und der Versuch, die Vorlesung zu stören, sondern da hat jemand enthusiastisch übersetzt. Ich hatte vorher eine bestimmte Sicht, mit der ich am liebsten einen Molotow-Cocktail in die Gegend geschleudert hätte, mit mittelschwerer Reichweite. Und also nicht so schlimm, ich übertreibe das humorvoll. Dann aber eine neue Sicht fand zu der gleichen Situation und mich ganz anders einstellte dazu. So ist es auch sehr oft so, dass wir in ein Loch hineinkommen, weil wir eine falsche Sicht haben. Nicht? Da muss man dann unter Umständen mal Rücksprache nehmen, die erfahrenen Ärzte zur Pulsdiagnose einladen. Und die werden einem vielleicht sagen, wo der Knick der Linse liegt. Sorry, mein norddeutsches Vokabular sickert immer unverschämter durch. Also ich werde mal hier ein Ende finden. Also so würde ich vorschlagen. Selbstdiagnose, wenn man nicht so, das sollte man in jedem Fall immer machen. Zunge, wie ist mein Chanten? Ohren, höre ich spirituelle Information und Sicht. Nicht? Und wenn man das korrigiert, wird der Reflex wieder richtig kommen. Nicht? Da wird man als ein echter Devotee leben können in dieser Welt. Gut, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen und ausgefüllten und vor allen Dingen lehrreichen und inspirierten Seminarstag. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.